1. Petrus Kapitel 5 und Vers 1. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Wenn wir diese Stelle lesen, da merken wir, dass Petrus seine Verbindung mit Jesus klar und deutlich darstellen möchte. Er sagt hier, er ist eben ein Mitältester, Zeuge der Leiden des Christus. Aber überlegen wir noch einmal ein bisschen, wie war es bei Petrus, als er eben Zeuge der Leiden des Christus war? Er ruft das wieder oder bringt das wieder in Erinnerung oder wie sagen wir das, ruft das wieder in Erinnerung auf, er betont das wieder. Aber in seinem Leben ist das jetzt keine glänzende Leistung, die er damals gebracht hat. Das war eigentlich eine Zeit, wo er schwer versagt hat. Überlegen wir das noch kurz. Er war Zeuge ein Leiden des Christus, aber wie war er Zeuge davon? Als erstes, im Garten Gethsemane, als der Herr Jesus verhaftet werden sollte, was haben die dann gemacht? Der Petrus war da und hat ein Schwert gezogen. Was wollte er mit diesem Schwert tun? Er war bereit, ganz alleine zu kämpfen. Ich werde jetzt Jesus retten. Was hat Jesus Petrus dann gesagt? Er sagte, gib dein Schwert weg. Wer mit dem Schwert kämpft, wird mit dem Schwert oder von dem Schwert sterben. Für Petrus war das wirklich eine absolute Katastrophe, weil er überzeugt war, Jesus wird regieren, Jesus wird König werden und jetzt wird er verhaftet und Jesus sagt, du darfst nichts dagegen tun. So als erstes, der Petrus flieht, er läuft weg, wie alle anderen Jünger weggelaufen sind. Aber dann hat er sich ein bisschen aufgefangen und sagt, okay, dann gehe ich dorthin, wo Jesus ist. Vielleicht kann ich doch irgendwas tun. Und begibt sich dann mit den Dienern der Juden und ist da im Hof. Und dann kommt ein kleines Mädchen und sagt, warst du nicht einer davon? Bist du nicht auch ein Jünger? Und der große Petrus, der nur ein paar Momente davor bereit war zu kämpfen mit dem Schwert, sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Es ist ein Mädchen da. Dreimal wird er gefragt. Jedes Mal sagte, nein, ich kenne ihn gar nicht. Und zum Schluss hat er sogar geflucht, hat er sogar mit Betonung gesagt, ich kenne diesen Mann gar nicht. Und dann hat Jesus ihm direkt angeschaut. Und dann war eben, dass er das erkannt hat. Er ist dann rausgelaufen, hat bitterlich geweint. Keine Glanzleistung. Aber jetzt sagte ich, bin eben ein Zeuge dieses Leiden, also das Leiden des Christus. Wie kann es sein, dass so ein Mensch, der Jesus eigentlich verraten hat, verleugnet hat, auf einmal jetzt, oder nicht auf einmal, aber jetzt schreiben kann, ich bin Mitältester und ja, die anderen Ältesten. Er ist jetzt ein Leiter der Gemeinde. Wie kann das sein? Was ist dazwischen passiert? Das Wort sagt uns, was dazwischen passiert ist. Das Wort sagt uns dann eben in Johannes 21, dass Jesus Christus direkt und absichtlich mit Petrus ein wichtiges Gespräch geführt hat. Nachdem er auferstanden ist und mit seinen Jüngern zusammen war, ruft er Petrus zu sich und Jesus stellt Petrus drei Fragen. Die erste Frage war, liebst du mich mehr als diese? Er verwendet dieses Wort Agapao, Das ist die höchste Form der Liebe, diese selbstaufopfernde Liebe. Die Liebe, die Jesus für die ganze Welt hatte, indem Jesus für die Welt gestorben ist am Kreuz. Und die Frage wird gestellt. Jesus fragt Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und eigentlich diese Liebe ist schon ein Zeichen der Bekehrung, wo man verstanden hat, Jesus ist wichtiger als alles andere. Meine höchste Liebe gilt für Jesus. Petrus antwortet darauf und dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Dann stellt er die Frage noch einmal. Ich werde die Antwort, die Petrus gibt, gar nicht mal erwähnen, einfach was Jesus hier tut. Dann stellt er die zweite Frage. Er sagt wieder, liebst du mich? Er sagt nicht mehr als diese, sondern liebst du mich überhaupt? Agapao noch einmal. Petrus. Und Petrus sagt, ja, du weißt es. Dann sagt er, hüte meine Schafe. Das dritte Mal schaut er Petrus an und sagt, liebst du mich, aber jetzt nicht mehr Agapao, sondern Phileo. Liebst du mich wie einfach in einer Familie überhaupt? Und dann hat der Petrus sich schon, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Herr, jetzt ist Petrus wirklich zerbrochen. Jetzt ist er in der Lage zu dienen. Weil Petrus da vor seinem Herrn steht und er weiß, ich habe wirklich genau das Gegenteil verdient. Was habe ich verdient? Dass der Herr Jesus mich anschaut und sagt, weiche von mir, Satan, noch einmal, wie damals, wo Petrus Jesus belehren wollte und Jesus sagen wollte, du darfst jetzt nicht sterben am Kreuz, das soll dir nicht widerfahren, Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan. Petrus weiß ganz genau, Jesus könnte und eigentlich wäre berechtigt dazu, Petrus wegzuschicken und zu sagen, du bist ein Versager, du bist schlecht, du hast mich verraten, verleugnet, öffentlich und ich habe so viel für dich getan. Weg von mir, aber was tut der Herr Jesus? Er sagt, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Ich habe eine Aufgabe für dich, Petrus. Du sollst mir dienen. Jetzt bist du in der Lage, hast du ein zerbrochenes Geist, ein zerbrochenes Herz. Du erkennst, in deiner Kraft schaffst du gar nichts. Du musst in meiner Kraft arbeiten. Und jetzt kannst du das auch tun. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Genau diese Aufgabe ist die Aufgabe, die Petrus erfüllt hat als Apostel, nachdem der Herr Jesus wieder in den Himmel gefahren ist. Und auch die Aufgabe, die er an anderen Männer weitergegeben hat, dieser Hirtendienst, dieser Dienst, Menschen zu stärken im Herrn. Der Herr Jesus hat Petrus diesen Hirtendienst anvertraut und es war Gottes Wille, dass Petrus das auch tut und Petrus hat auch zum Schluss sein Leben dafür aufgeopfert. Vielleicht merkst du auch in dieser Stelle, dass Petrus nicht hier stehen bleibt. Er sagt nicht nur, ich bin Zeuge der Leiden des Christus. Aber wenn er da stehen bleiben würde, dann würde es vielleicht ein bisschen ermutigend. Aber er sagt weiter, ich bin aber auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Petrus als Augenzeuge war erstmals, dürfen wir sagen, dabei, als Jesus am Berg oben verklärt wurde und seine Herrlichkeit gezeigt hat. Aber er war auch dabei, als nachdem Jesus auferstanden ist und seine Herrlichkeit gezeigt hat, seine Kraft gezeigt hat und dann im Himmel hochgefahren ist und die Engel gesagt haben, er kommt auch genauso wieder. Petrus erstmals erkennt, wie schwer er versagt hat. Und wie gnädig Jesus war, dass er ihn wiederhergestellt hat. Aber zweitens hat Petrus auch verstanden, es geht weiter. Es gibt eine glänzende, eine wunderbare Zukunft. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass er jetzt die Ältesten anspricht. Und vielleicht stellst du dir die Frage, wieso wechselt Petrus auf einmal das Thema? War nicht das Thema von Anfang an bis jetzt, Leiden der Christen. Und jetzt auf einmal geht es um Ältesten. Und jetzt hier ist eine Lektion, wie Ältesten sich benehmen sollen. Wieso? Das ist nicht einfach Themawechsel und es gibt jetzt keinen Grund, Ältesten anzusprechen. Nein, nein, das passt im Zusammenhang hinein. Und deswegen habe ich versucht, durch diesen Titel heute uns darauf aufmerksam zu machen, was Gott uns hier sagen möchte. Welche Rolle eben spielt die Gemeindeleitung in deinem Umgang mit Leid? Das ist etwas wirklich Wunderschönes. Gott will nicht, dass du allein gelassen bist, dass du keine Bezugsperson hast, dass du niemanden hast, wo du hingehen kannst, um Hilfe zu bekommen, um wirklich gestärkt zu werden, wenn du leidest als Christ. Die Rolle der Gemeinde und die Ältesten der Gemeinde ist extrem wichtig. Petrus bringt jetzt die Ältesten in seinen Brief hinein sozusagen oder erwähnt die Ältesten, weil er die Geschwister, die er angeschrieben hat, daran erinnern will, ihr seid nicht alleine da vor Ort. Und ja, ich als Apostel schreibe euch, aber Gott hat euch auch da vor Ort in eure Gemeinde Geschwister gegeben, die euch auch helfen können. Nimm das in Anspruch. Und dann sagt er zu diesen Geschwister, zu diesen Ältesten, und macht das jetzt auch gewissenhaft. So, heute, liebe Geschwister, dürft ihr da sitzen und eine Predigt hören, wo ich mich selbst predige. Für mich selbst predige, sage ich mal. Ich spreche mich selbst an. Aber bitte nicht gleich sagen, okay, ausschalten, ich bin kein Ältester, gilt für mich nicht. Lern davon, verstehe erstmals, dass ihr mich zur Rechenschaft zieht, natürlich als Ältester. Ich bin kein, das sage ich immer wieder, ich bin kein Papst, ich bin ein Mensch mit einer Verantwortung und derzeit bin ich der einzige Älteste in der Gemeinde. Wir hoffen, so der Herr das ermöglicht, dass wir bald wieder mehr als einen haben. Wir hatten das in der Vergangenheit. Der Herr wird das aber zeigen in seiner Zeit. Aber dass ihr für mich betet, aber zweitens, dass ihr diese allgemeine, zeitlose Prinzipien versteht. Das, was der Herr von einem Ältesten erwartet, oder das Vorrecht, das ein Ältester hat, dem Herrn zu dienen, diese Prinzipien stehen uns alle zu in unserem Gabenbereich. Also wenn du nicht dazu berufen bist, als Ältester zu sein oder diese Gabe nicht bekommen hast, hast du eine andere Gabe. Das haben wir gelesen, diese mannigfaltige Gaben Gottes, das haben wir in Kapitel 4 klar deutlich gesehen. So, wie sollst du deine Gabe für den Herrn ausüben? Wenn die Ältesten ihre Gabe so ausüben dürfen vor dem Herrn und dafür belohnt werden, darfst du auch deine Gabe in dieser Art und Weise für den Herrn einsetzen. Und du wirst auch merken, wenn du deine Gabe so auch für den Herrn einsetzt, wirst du auch ermutigt und gestärkt und verwendet werden vom Herrn, um andere leidende Christen zu ermutigen und zu stärken. So, was wir haben jetzt gerade schon gesehen, was Gott getan hat. Er sagte zu Petrus, weide, hüte, weide. Und jetzt sagt Petrus, Vers 2, hütet die Herde Gottes zu den Ältesten. Er bittet die Ältesten der Gemeinden, genau das zu tun, womit der Herr ihn auch befohlen hat, anvertraut hat. Aber was ist das Problem, das wir immer wieder erleben? Wo hapert es bei uns? Diese Stelle spricht Probleme an. Dinge, wozu Ältesten, und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, wir alle dazu neigen könnten. Das Problem ist, der Mensch ist dazu versucht, auf sich selbst zu schauen. Das haben wir immer wieder in diesem 1. Petrus gesehen. Im Leid schauen wir auf uns selbst oft zu viel, statt auf anderen Menschen. Wir sind dazu versucht, auf uns selbst zu schauen, auf sich selbst zu schauen, indem er faul, habgierig oder beherrschend lebt. Mir geht's schlecht, so, jetzt musst du machen, was ich will. Oder mir geht's schlecht, ich kann nichts machen. Ich muss mich ausruhen, ich muss auf mich schauen. Ich muss auf mich schauen, mir geht's schlecht. Oder, mir geht's so schlecht, ich muss mehr Dinge haben. Ich muss mich Erfüllung finden in irgendwelche Dinge. Oder ich muss mehr Geld haben oder irgendwas. Stellt ihr vor, dass Ältesten genau diese Herausforderungen, diese Versuchungen auch erleben. Und das wollen wir heute betrachten, weil da, wo wir hinwollen, ist eben, der Diener des Herrn strebt ein Herz an, und das ist egal, welche Gabe wir haben, dass seine Verantwortung gewissenhaft nachgeht. Ich lebe nicht für mich, ich lebe für den Herrn. Er hat mir eine Verantwortung gegeben, eine Gabe gegeben. Das will ich für den Herrn tun. Warum? Weil der Herr Jesus eines Tages kommt. Und so kann der Diener des Herrn oder diejenige, die dient, leidenden Menschen wirklich helfen. Es ist so ermutigend, in einer Gemeinde zu sein, wo die Geschwister in Einheit miteinander gewissenhaft ihre Gaben einsetzen. Das ist so schön. Genau das, was auch der Herr sagte, dass Menschen, die Jesus gar nicht kennen, sollen in eine Gemeinde hineinkommen können und merken, wie die Geschwister einander lieben. Und dann sagen, oh, das sind Jünger Jesu. Und noch einmal, welche Frage hat der Herr Petrus gestellt? Liebst du mich? Wenn du mich liebst, dann wirst du hüten, dann wirst du weiden, dann wirst du dieser Verantwortung nachgehen. Jesus sagte, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Dreht sich um Jesus und ihm zu lieben mit dem, was er uns gegeben hat. So lasst uns anfangen mit ein sehr einfaches Prinzip, das wir an dieser Stelle finden. Vielleicht hast du das übersehen, aber wir fangen an mit diese Verse, Worte, die wir finden. Er sagt, Kapitel 5, Vers 1, eigentlich kommt es zweimal vor, aber in Vers 1 steht, die Ältesten, die unter euch sind. Und dann in Vers 2 steht, hütet die Herde Gottes bei euch. Wo sind diese Ältesten? Unser erster Punkt ist sehr einfach. Der Herr will, dass alle Christen ihre Ältesten persönlich kennen. Persönlich kennen. Das heißt, diese Ältesten sollen und dürfen unter euch sein. Du kannst schwer profitieren von jemandem, der diese Gabe hat und diese Verantwortung hat, wenn du diesen Menschen gar nicht kennst. Er sagt, die unter euch sind. Wir haben hier natürlich eine Frage, die dann daraus entsteht. Wer sind dann diese Ältesten? Wer ist die Gemeindeleitung? Um das zu beantworten, möchten wir ein paar andere Stellen heute auch anschauen, die uns mehr Informationen geben. Als erstens, diese Ältesten, die unter uns sein dürfen, sind Menschen, die, wie Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt, wirklich vom Geist Gottes eingesetzt wurden. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sagt, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Paulus hier spricht die Ältesten der Gemeinde in Ephesus an. Und er sagt genau das Gleiche, was Petrus hier in 1. Petrus gesagt hat. Er sagt, habt nun auch Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Ist das auch nicht interessant, wie das zusammenpasst mit 1. Timotheus 4, wo Paulus Timotheus anspricht und sagt, habt Acht auf dich selbst, dass du auch im Wachstum vorankommst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Paulus hier redet die Ältesten an und er sagt, eben, ihr habt eine Aufgabe, ihr sollt diese Aufgabe erfüllen. Wer hat sie eingesetzt? Die haben sich selbst nicht eingesetzt. Sie wurden vom Geist Gottes eingesetzt. Wir haben das auch in 1. Timotheus 4 gelesen, wo Paulus erwähnt, dass die Hände auf ihn gelegt worden sind. Er wurde zu diesem Dienst von der Gemeinde eben bestimmt. Und wenn es heute jemanden geben würde, der sagt, ich bin jetzt als Ältester, als Pastor, als Aufseher berufen und ich fange einfach an. Aber es gibt keine anderen Geschwister, die sagen, ja, du hast die Gaben dazu, ja, wir bestätigen das, ja, wir stehen hinter dir. Dann müsste der wirklich überlegen, was mache ich da eigentlich? Ein Ältester wird nicht einfach Ältester, weil er sich selbst entschieden hat, ich möchte das werden, sondern weil der Herr ihn für diesen Dienst eingesetzt hat und die Gemeinde auch eben ihn als begabt dafür Anerkennung gibt durch die Führung des Heiligen Geistes. So, wir sehen hier, dass der Geist da mitspielt. Und da haben wir dann in Jakobusbrief Kapitel 3 eine Warnung. Und diese Warnung ist wichtig, weil Epheser 4 sagt uns, dass diese Gabe ist der Hirtenlehrergabe. Ein Hirte ist jemand, der eben sorgt für das Wohlergehen der Gemeinde, wie ein Hirte. Aber diese Hirtenlehrergabe, wie sorgt man dafür? Indem man die Wahrheit verkündigt und die Geschwister in der Wahrheit, in der Lehre voranbringt. Nicht nur durch die Predigt, sondern auch durch einzelne Gespräche und durch Seelsorge und verschiedene andere Dinge. Jakobus 3, Vers 1 gibt uns diese Warnung: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Und deswegen sage ich noch einmal, bitte betet für mich konsequent. Bitte, warum? Es steht hier, sei nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Das ist für mich etwas, das mich Ehrfurcht, also dazu motiviert, ehrfürchtig zu sein. Es füllt mich mit Ehrfurcht. Was ich tue, wenn ich lehre, was jeder tut, wenn er lehrt oder versucht, andere Menschen im Wort Gottes zu beeinflussen, ist gravierend. Und wenn wir irgendwas glauben, weil irgendjemand das gesagt hat und für uns das irgendwie schlüssig ist, und dann geben wir das weiter an andere Menschen, eines Tages stehen wir vor Jesus und Jesus wird uns direkt anschauen und sagen: Was machst du da? Oder was hast du da gemacht mit meinem Wort? Und ich glaube, ein Teil dieser Beurteilung, wo das die Werken der Geschwister eben durchs Feuer geprüft werden und das, was übrig bleibt, ist Gold und preis dem Herrn. Das heißt nicht, dass wir eine Ewigkeit lang und alle unsere Sünden anschauen müssen. Das wird alles verbrennen, was ungültig und wertlos ist. Und nur das, was für den Herrn gemacht wurde und ihn die Ehre gebracht hat, bleibt übrig. Aber ich glaube, ein Teil dieser Prüfung wird sein, wie habe ich in Verbindung mit den Ältesten, die der Herr in meinem Leben gebracht hat, die ich persönlich kenne, die mein persönlicher Lebenslauf und Charaktereigenschaften kennen über die Zeit, wie bin ich mit diesen Menschen umgegangen? Wie habe ich die Ermahnungen, die Ermutigungen dieser Brüder, die Gott mir gegeben hat, auch wirklich gefolgt? Und deswegen noch einmal sage ich, wenn ihr für mich nicht betet, ist das für euch schlecht. Weil ich bin ein Mensch und ich brauche die Gnade Gottes. Wofür ist ein Ältester dann verantwortlich? Es steht hier in Apostelgeschichte 20, um die Gemeinde Gottes zu hüten. Die haben diesen Aufseherdienst für die Gemeinde Gottes. Oder wie Petrus sagt, hütet die Herde Gottes. Darf ich euch ein kleines persönliches, eine Abneigung, etwas, das mich stört, wenn ich das höre? Das stört mich richtig viel. Und jetzt macht euch keine Sorgen, falls ihr das mal sagt und gar nicht dabei was gedacht habt. Aber das macht, wenn jedes Mal, dass ich das höre, dann, das mag ich nicht. Ich höre ab und zu Leute, die sagen, ja, wir gehen zu Stern in seiner Gemeinde. Und ich sage, nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte, bitte. Es ist nicht meine Gemeinde. Es gehört mir nicht. Ich bin ein Unterhirte. Ich bin ein Mensch. Bitte nicht in meiner Gemeinde kommen, weil da sollst du weglaufen, wenn es meine Gemeinde ist. Okay? Wenn wir nicht zu dieser Gemeinde kommen können und merken, die Gemeinde gehört Jesus und unser Ältesten wollen uns zu Jesus hinführen und Jesus soll im Mittelpunkt stehen und wir sollen Jesus lieben. Wir kommen nicht zur Gemeinde, weil wir wollen Stan einen Gefallen tun, dass er nicht da vor einem leeren Zimmer sitzen muss und der arme Stan muss irgendjemand anschauen oder so, okay, ich gehe mal hin. Wenn das eure Motivation ist, herzukommen, bitte bleibt zu Hause, okay? Ich werde es schon überleben. Ich möchte uns alle ermutigen, es ist die Gemeinde des Herrn. Wir sind eine kleine örtliche Erscheinung davon. Das ist auch der große Unterschied zu dieser riesigen Organisationskirchen, wo sie sagen, die Kirche ist so wichtig. Nein, wir sind, in Wien gibt es auch heute mehrere solche Versammlungen. Wir gehören alle zur Gemeinde Jesu, zur Gemeinde des Herrn, zur Herde Gottes, wenn wir Jesus kennen. Aber jede einzelne örtliche Versammlung ist dann vor Gott als örtliche Versammlung verantwortlich. Und jede ältesten Gruppe in jeder örtlichen Versammlung gibt Rechenschaft vor Gott ab für diese Lehre. Und deswegen müssen wir alle wirklich wachsam sein, dass wir nicht, wie wir in 1. Timotheus 4 heute gelesen haben, wegkommen von der Wahrheit, von der Lehre, sowohl in Theologie, in der Lehre vorkommt, dass man wegkommt, aber auch in der Praxis. Ich kann wunderbar in meinem Kopf alles wissen über das Wort Gottes und dann was ganz anders leben. Es gehört aber zusammen. Das ist dann Wahrheit. So, wofür trägt dann die Gemeindeleitung oder die Ältesten Verantwortung? Wir tragen Verantwortung für die Herde, die der Herr eigentlich uns zugewiesen hat. Das ist ein sehr interessantes Wort da, dass wir lesen. Er sagt eben, er hat uns zu Aufsehern gesetzt in Apostelgeschichte 20. Und dann sagt er auch eben in Vers 3 von 1. Petrus 5, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen. Wie ihr wisst, ich glaube, keiner von euch eingeladen, unsere Gemeinde zu besuchen. Ich bin nicht zu euch hingegangen und sagte, ich würde gerne in einer Gemeinde dienen, würdest du mitmachen? Warum seid ihr hier heute? Weil ihr diese Gemeinde gefunden habt und hergekommen seid und es war etwas, das ihr vom Heiligen Geist in eurem Herzen eine Bestätigung bekommt. Ja, das ist die Gemeinde, wo ich dem Herrn dienen soll. Es steht den Ältesten nicht zu, auszusuchen. Okay, komm her, wir werden jetzt mal eine Probe haben. Sing mal für mich ein bisschen. Okay, passt, du kannst bleiben. Der Nächste, oh nein, 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 du gehst nach Hause. Oder dann, kannst du für mich bitte, was kannst du alles? Was bringst du zu uns in der Gemeinde? Oh, du kannst das und das? Okay, du darfst sein. Und was kannst du? Geh woanders hin, bitte. Nein, das macht man nicht. Warum? Es dreht sich um eine Sache, eine einzige Sache. Wir wollen gemeinsam Jesus dienen. Und wenn Jesus jemand hierher schickt, dann werden wir diesen helfen und lieben und ermahnen. Vielleicht sogar Korrektur üben. Wir werden verschiedene Dinge tun als Leib Jesu. Warum? Weil Gott das getan hat. Das ist eine große Verantwortung. Wie ihr wisst, steht man sicher, sehe ich oft vor Situationen und Fragen, wo ich denke, hätte besser aufgepasst damals, als ich Bibelstudium gemacht habe oder dass mein Gedächtnis irgendwie so wirklich eisern stark wäre und ich vergiss gar nichts. Ist leider nicht der Fall bei mir. Aber gemeinsam mit seinem Wort gibt er uns Kraft. So, wofür ist man verantwortlich? Die der Herr uns eigentlich gibt und die wollen wir dann auch natürlich als Gemeinde. Wir wollen einander stärken. Es ist immer einfach, Menschen zu lieben, die so ähnlich sind, wie wir sind. Das kann jeder. Aber im Herrn ist es unser Vorrecht, Menschen zu lieben, die anders sind, als wir sind. Und die Lösung für solche Sünden wie eben Rassismus oder Lieblosigkeit ist, dass wir im Herrn sind und jeder einzelnen Mensch betrachten als ein Geschöpf Gottes, den Gott liebt, den wir auch lieben, den wir auch dienen wollen mit unseren Gaben. Das eigentlich ist Jesus die einzige echte Lösung für diese Sünde in der Welt. So, diese Verantwortung, die er uns gegeben hat, hat aber auch konkrete Voraussetzungen. Wir haben letzte Woche in 1. Timotheus 3 die Voraussetzungen für Ältestendienst betrachtet. Und übrigens, wie wir jetzt in dieser Stelle sehen, Vers 1 steht die Ältesten und dann Vers 2 hütet die Herde Gottes und Vers 3 freiwillig Aufsicht übt. Wir haben hier drei verschiedene Wörter, die als Synonyme gelten für den Dienst. Manchmal stellt man die Frage, wieso sagt man Pastor bei euch und nicht Älteste? Also mir ist das eigentlich egal, aber ja, man sagt manchmal Pastor. Und Pastor bedeutet nichts mehr als einfach Hirte, Hirtenlehrer. Das ist eine Beschreibung. Hütet die Herde Gottes. Wer tut das? Ein Bürokrat am Schreibtisch? Also ja, mach die Zahlen und hoffe, die Schafe machen, was gut ist. Nein, ein Hirte macht das. Ein Pastor macht das. Pastor ist Latein eigentlich für Hirte. Und deswegen ist es nicht, wie manche behaupten, irgendwie eine unbiblische Sache, einen Pastor zu haben. Das findest du direkt aus der Bibel. Hirtendienst ist Pastorendienst. Und das ist, was wir auch tun sollen. Diese drei Worte beschreiben diese Aufgabe, diese Verantwortung, die Gott gibt. Und 1. Timotheus 3 gibt uns die Voraussetzungen. Titus 1, 5 bis 9 gibt uns auch die Voraussetzung. So, als erstes, wenn wir diese Stelle anschauen, dass du persönlich deinen Ältesten kennen dürftest, und Gott möchte, dass du den kennst oder die kennst, die in der Gemeinde sind, muss man eben als erstes verstehen, dass das etwas ist, das Gott getan hat, dass er diese Menschen eingesetzt hat, es sei denn, dass sie sich desqualifiziert haben. Man ist nicht ein Leben lang Ältester, wenn man sich in Sünde nicht mehr als tauglich gemacht hat, sich untauglich gemacht hat, dann sollte man auch aus diesen Verantwortung herausgenommen werden. Aber es ist auch etwas, das man ernst nehmen soll. 1. Timotheus 5, Vers 22 sagt, die Hände lege niemanden schnell auf. Mach dich auch nicht fremden Sünden teilhaftig. Bewahre dich selbst rein. Jemand soll erst Ältester werden in einer Gemeinde, wenn er Erfahrung hat, der auch sich bewahrt hat in der Gemeinde und ja von der Gemeinde Anerkennung hat. Aber zweitens, das gesunde Christenleben ist immer mit einer Gemeindeleben verbunden. Ist einfach so. Es ist immer mit einer Gemeinde, das Leben in einer Gemeinde verbunden. Es tut mein Herz immer so leid, wenn ich von Geschwistern höre, die sehr gerne eine Gemeinde besuchen würden, aber keine biblische Gemeinde in der Nähe haben. Mein Herz geht da wirklich, leidet mit und ich verstehe das. Und in diesem Fall versucht man das Beste draus zu machen natürlich. Man kann auch Live-Übertragungen beiwohnen oder verschiedene andere Dinge tun. Und leider, es gibt in Österreich viele Orte, wo es wenig bis keine Gemeinden überhaupt gibt. Und von diesen wenigen oft gar keine oder sehr, sehr wenige, die wirklich biblisch sind. Wir brauchen mehr Gemeinden in Österreich, die bibelorientiert sind. Aber das Zweite, was mir auch wirklich leid tut, und übrigens, wenn man in so einer Situation ist, dann macht man das Beste draus und man betet und vielleicht wird der Herr auch da wirken mit der Zeit und eine Gemeinde entstehen lassen. Im Glauben suchen und schauen, was Gott tut. Zweitens, was ich auch oft gehört habe, sind Menschen, die in einer Gemeinde waren und in dieser Gemeinde etwas Negatives, etwas Schlechtes erlebt haben, was leider vorkommen kann. Warum? Weil da, wo Menschen vorhanden sind, auch wenn sie Christen sind, da menschelt's. Also da kommen Dinge vor. Und wie wir auch gesagt haben, wir als Gemeindeleitung sind nicht unbedingt unfehlbar. Die Hoffnung und unser Ziel ist, wenn wir Fehler machen, dass wir das auch einräumen und auch dann in Ordnung bringen. Aber dass man davon hört, dass es Menschen gibt, die gar keine Gemeinde besuchen und sagen, ich gehe nie wieder hin und sagen solche Dinge, weil da gibt es nur Heuchler. Oder ich gehe nie wieder hin, ich habe mein Vertrauen in Gemeinden verloren. Das ist eigentlich eine Verleugnung der Tatsache, dass Gott es vorgesehen hat, dass kein Christ als Einzelgänger in dieser Welt lebt. Und meistens, wenn man dann ein bisschen genauer nachfragt und die Fragen herausfindet, was war eigentlich da los, da merkt man, okay, es gäbe die Möglichkeit da, irgendwas zu machen. Das Problem ist, dass die Geschwister aufgehört haben zu glauben, dass es eine Gemeinde gäbe, wo sie oder er hingehen kann und gemeinsam mit anderen Geschwistern in Harmonie dem Herrn dienen kann. Aber das verleugnet, das ist eigentlich keine Ablehnung einer Gemeinde, das ist eine Ablehnung des Wortes Gottes. Du und ich, wir brauchen Gemeinde. Und wenn jemand sagt, ja, aber ich kann zu Hause genauso viel lernen, ich kann mir zig Nummer Predigten aus dem Internet anhören und ich kann mir so viele Bücher kaufen und ich kann das und das und das und das machen. Ich sage, wunderbar, aber was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? Die Ältesten unter euch. Die Ältesten, die euch zugewiesen sind. Du und ich, wir brauchen Gemeinde. Bringen wir zu unserem nächsten Punkt heute. Es steht hier, hütet die Herde Gottes bei euch. Was bedeutet das? Der Herr will, dass die Ältesten ihre Verantwortung für die Gemeinde gewissenhaft erfüllen. Hütet ist das Wort, das bedeutet wirklich Hirtendienst. Schafe brauchen eben Pflege. Ein Kommentar, das ich habe, hat Folgendes gesagt, und ich finde das sehr hilfreich. Es ist kein Zufall, dass Gott uns Schafe nennt. Das Verhalten von Schafen und Menschen ähnelt sich in vielerlei Weise. Schafen passen nicht einfach selbst auf sich auf, wie manche annehmen mögen. Mehr als jede andere Art von Vieh brauchen sie grenzenlos Aufmerksamkeit und sehr gute Fürsorge. Zum Beispiel hat Gott die meisten Tiere mit einem geradezu unheimlichen Instinkt geschaffen, ihren Weg nach Hause zu finden. Doch wenn sich Schafe auf unbekanntem Territorium verlaufen, verlieren sie vollständig die Orientierung und können ihren Nachhauseweg nicht mehr finden. So wie in dem Gleichnis des Herrn vom verlorenen Schaf in Lukas 15. Schafe brauchen einen Hirten, der sie führt, versorgt, beschützt und sie manchmal auch vor Schaden bewahrt. Der Herr hat nicht unabsichtlich dieses Bild verwendet. Und wir alle brauchen Leitung und Hilfe. So, was sollen wir tun? Das Hüten der Herde Gottes soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Das heißt, niemand ist dazu berufen, diesen Aufseherdienst zu tun, der das nicht will. Wenn du das gar nicht willst, dann bleib weg. Deswegen steht auch in 1. Timotheus 3, dass man diesen Dienst begehrt. Man merkt, ich habe die Gaben dafür und ich würde gerne den Herrn Jesus dienen in dieser Verantwortung, diese selbstverleugnende Verantwortung. Es ist eine große Verantwortung. Es umfasst alle Aspekte. Die Aufgabe eines Hirten ist es nicht, den Menschen nur das zu sagen, was sie hören wollen, hat auch einer in einem Buch geschrieben. Ich finde es gut formuliert. Vielmehr soll er sie auferbauen und mit den tiefen Wahrheiten einer gesunden geistlichen Nahrung stärken. Die Unterscheidungsvermögen, Überzeugung, Beständigkeit, Kraft und ein effektives Zeugnis vom Errettungskraft Christi bewirkt. Er muss die Schafe weiden und füttern. Und ich hoffe, dass wir das auch bekommen, dass wir im Wort gestärkt werden. So als erstes, er will, soll nicht gezwungen das tun, sondern freiwillig. Aber dann zweitens, das gehört, was dazu gehört, dieses Hüten der Herde, ist, dass er Aufsicht übt. Diese Aufsicht steht da in Vers 2, nicht, er soll freiwillig Aufsicht üben und nicht nach schändlichem Gewinn streben. Du hast immer wieder wahrscheinlich auch erfahren von Menschen im Fernsehen meistens, die große Publikum erreichen und unglaublich reich werden von ihrem Dienst. Und dann begründen sie das aus irgendeinem Grund. Es ist unverantwortlich. Wenn man diese Stelle auch kennt, dann merkt man, so eine Umgangsweise ist wirklich falsch. Aber grundsätzlich, auch wenn es um viel weniger Geld geht, es darf nicht sein, dass jemand Ältester wird, damit er ein schönes Leben führt. Materialistisch. Das ist nicht das Ziel. Das ist nicht, wo sein Fokus sein soll. Nicht eben um schändlichem Gewinn, strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesenen herrschen, sondern indem sie Vorbilder sind. Das Hüten der Herde verlangt, dass man ein Vorbild ist und kein Herrscher. Das ist schon wichtig. Was ist ein Herrscher? Ein Herrscher ist jemand, der autokratisch ist, repressiv ist, einschüchternd wirkt, demagogisch ist. Jemand, der seinen Weg, seinen Willen durchsetzt, egal was andere Menschen dazu sagen. Manche wollen hier finden, dass ein Ältester darf nicht leiten. Weil sobald ein Ältester leitet, ist er ein Herrscher. Aber das macht gar keinen Sinn. Wie soll ein Hirte die Schafe nicht leiten? Wie soll ein Hirte den Weg nicht angeben? Soll der Hirte dastehen und sagen, okay, Schäfchen, ihr sollt euch ein grünes Au finden irgendwo, jetzt macht das bitte. Ich will nicht herrschen. Na, was macht der Hirte? Der geht voran und sie folgen ihm nach. Was tut ein Hirte, der herrscht? Er sagt, hey, puh, geh jetzt schon. Ich habe gesagt, dorthin. Und dann schlägt er den Schaf. Ich habe gesagt, dorthin, sofort. Und dann wirft er den Schaf hin oder keine Ahnung. Der erzwingt alle, dass sie den Weg gehen, den er gehen möchte. Ein leitender, ein liebevoller Hirte, wenn er merkt, da ist ein Schaf weggelaufen, okay, gehe ich hin und versuche ihn dann zu finden, werde ich dann zurückbringen, verlorenen Schaf. Aber er ist nicht herrschend, beherrschend. Wer herrschend ist, versucht in eigener Kraft die Arbeit Gottes zu tun, statt geduldig und wartend zu sehen, wie Gott durch sein Wort wirkt. Das sieht man in so vielen Bereichen. Ich habe das schon auch erlebt von Menschen, die zu Recht natürlich andere Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen und dann forcieren sie irgendeine Entscheidung und setzen die Menschen unter Druck und sagen, okay, alle, die hier Jesus nicht kennen, bitte, also alle, die Jesus wirklich kennen, hebt eure Hand. Und alle heben ihre Hand. Und dann andere können ihre Hand nicht heben, weil sie sind nicht sicher. Und dann hat er dann natürlich die Einzelnen, die Jesus noch nicht ganz sicher kennen, ausgesondert. Dann spricht er die an und sagt, okay, du hast deine Hand nicht gehoben, warum nicht? Glaub an Jesus heute, nimm ihn heute an. Und dann setzt er psychischen Druck ein. Und was daraus entsteht, ist nichts mehr als menschliche Ereignisse oder menschliche Resultate. Wenn jemand unter Druck ist, soll es vom Geist Gottes sein, vom Wort, nicht weil der Prediger, der Pastor diese Menschen psychisch unter Druck gestellt hat. Das bringt nichts Geistliches. So, man soll ein Vorbild sein und kein Herrscher. Jesus hat das ganz klar auch ausgedrückt in Matthäus 20, 25 bis 28. Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So die Verantwortung, ein Vorbild zu sein, ist wirklich wichtig. Jetzt, wenn der Pastor oder die Ältesten dienen, sei bitte auch vorsichtig, dass du auch hier keinen falschen Schluss ziehst. Es ist nicht die Aufgabe des Ältesten, bei dir zu Hause die Wäsche zu waschen. Du sagst, oh, aber du sollst aber dienen. Du sollst meine Wäsche waschen. Oder du sollst eben zu mir kommen und, weißt du, ich habe keine Zeit gehabt, meinen Rasen zu mähen. Ich habe einen Rasen und machst du das für mich? Das ist eine andere Sache, wenn man es nicht kann. Wenn man wirklich in Not ist. In der Apostelgeschichte hat man auch gemerkt, dass der Herr Diakone eingesetzt hat, damit die Ältesten, die Aposteln, mehr Zeit hatten für das Studium und für Gebet. Das ist auch ein Ziel, das wir als Gemeinde haben, dass Menschen auch Verantwortung für solche Dinge übernehmen, damit die predigen und lehren, mehr Zeit haben für ihr eigenes, für die Vertiefung im Wort. So, Versteht ihr, was ich meine da? Weil da gibt es manche, die sagen, ach, der Älteste hat mich jetzt vernachlässigt. Warum? Weil er nicht alles erfüllt hat, was ich mir vorgestellt habe, dass er machen soll für mich. Als ob diese Person der Einzige wäre in der Welt. Und dass der Älteste niemand anders hat, wofür er sich sorgen müsste. Das ist auch dann wieder egoistisch, fleischlich bezogen und nicht geistlich. Zum Schluss heute, wenn wir zu unserem dritten Punkt kommen. Entschuldigung, wir haben eben, bevor wir das anschauen. Schließen wir mit Folgendes einfach ab heute. Die Gemeinde wurde vom Herrn gegeben, damit wir gestärkt werden, damit wir nicht alleine durch unser Leid gehen. Und wenn jemand diese Verantwortung wahrnimmt, was kommt dann daraus? Vers 4 sagt, dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Eine Verheißung für Menschen, die eigentlich das Leiden eines Ältesten an sich also annehmen und bereit sind, das zu tun. Liebe Geschwister, wenn du diese Stelle betrachtest, dann siehst du, dass Petrus die Ältesten auffordert, nicht faul zu sein. Das heißt, du sollst nicht gezwungen das machen, sondern freiwillig. Sei nicht habgierig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Und sei auch nicht beherrschend, soll nicht herrschen, sondern vorbildlich sein. Und jetzt ist die Frage, wie ist es mit dir und auch deine Gabe? Wie ist es mit mir und meiner Gabe? Das muss ich vor dem Herrn beantworten. Aber wie ist es mit deiner Gabe? Bist du auch bereit zu sagen, Herr, ich will nicht faul sein, meine Gaben für dich in der Gemeinde einzubringen. Ich will treu sein. Manchmal hört man von Geschwistern, die einfach sagen, heute komme ich nicht zur Gemeinde. Warum? Ich habe keinen Bock. Okay. Was würdet ihr denken, wenn der Pastor der Gemeinde an einem Sonntag nicht erscheint? Er hätte predigen sollen, hätte seine Gabe verwenden sollen. Und man ruft ihn an, hey, Pastor, wo bist du? Zu Hause? Was? Wieso? Ich habe keinen Bock. Was würde man denken? Ja, wieso, das ist der Pastor. Der muss da sein. Ich im Gegenteil nicht. Ich bin nicht der Pastor. Aber seht ihr das Problem hier? Der Pastor ist ein Teil des Leibes. Er hat eine Verantwortung. Du hast auch eine Verantwortung im Leib. Wenn du nicht vorhanden bist, wenn du nicht anwesend bist, kannst du niemanden ermutigen. Natürlich ist man oft verhindert mit wirklich gerechten Sachen. Wenn man wirklich verhindert ist oder wirklich krank ist, keine Frage. Aber weil man nur halt keinen Bock hat oder sagt, ich lasse mir gut gehen heute, ich schaue zu, weil es leichter ist irgendwie. Warte mal, wozu kommen wir zusammen? Um einander zu stärken, um einander zu helfen. Wenn der Pastor das macht, dann ist das für alle unsere Verantwortung, weil wir alle eine Rolle spielen in der Gemeinde, um den Herrn zu dienen. Lass nicht in deinem Kopf irgendwie diesen Ältestendienst so hochgestellt werden und deine Aufgabe so niedrig gestellt werden. Das ist die Lehre, die der Paulus uns sagt im Korintherbrief. Alles ist wichtig. So erfülle deinen Dienst. Und wenn du nicht weißt, was das ist, dann rede mit mir oder rede natürlich vor allem vorher mit dem Herrn. Du hast eine Gabe, die du für den Herrn einsetzen kannst. Und tue das dann. Und interessanterweise, deine Anwesenheit an sich ist doch ein Geschenk an anderen. Aber bitte nicht nur, weil ich da bin. Okay? Wie gesagt, nicht, weil du sagst, ich will nicht, dass der arme Stan vor einem leeren Zimmer sitzt. Mach es, weil du willst Jesus dienen, weil du willst die Gemeinde ermutigen und stärken. So, noch einmal unser Fazit heute. Der Diener des Herrn strebt ein Herz an, das seine Verantwortung gewissenhaft nachgeht. So kann er leidenden Menschen wirklich helfen. Ich hoffe, du bist ermutigt in der Gemeinde. Ich hoffe, du bist gestärkt, wenn du die Versammlung besuchst, dass du nach Hause gehst, bereit, die Woche anzugehen, durch und mit der Kraft des Herrn. Lass uns miteinander beten.